WDR 5. Radio zum Mitnehmen. WDR 5. Ganz und gar. Alles rund ums Essen.
Willkommen bei Ganz und gar. Ich bin Thomas Hakenberg und natürlich mit dabei unser Vorkoster aus Leidenschaft, Helmut Gothe. Herr Gothe, und heute haben wir wieder mal das Studio verlassen. Man hört es ja, wir befinden uns mitten in einer der beeindruckendsten Flusslandschaften der Welt. Wir tuckern gemächlich auf dem Mittelrhein dahin zwischen Rhens und Boppard. Und jetzt weiß ich auch, warum das hier der romantische Rhein genannt wird.
Ha, warum?
Naja, sehen Sie sich mal um, ja, wie sich der Fluss hier durchschlängelt und steil das Ufer emporragt. Mittelalterliche Städtchen und überall sind Burgen.
Durchschnittenes Schiefergebirge. Und für mich kommt ja noch dazu, dass das Schifffahren an sich die romantischste Art des Reisens schlechthin ist. Also es tuckert so daher, Wetter ist schön, Sonne hinter einem leichten Dunstschleier.
Ja, und überall kleine Örtchen mit schönem Fachwerk, dann ragt dann noch irgendwo eine Kirche da empor. Also, und das Schöne ist ja auch, um diese Jahreszeit hat ja schon die herbstlichen Farben angenommen.
Sie vergessen aber auch nicht, dass es eine Weingegend ist, aber alle Romantik.
Deshalb sind wir ja hier. Ja, die Raubritter haben damals hier die Gegend beherrscht, heute beherrschen ganz andere Menschen die Gegend, aber in einem viel besseren Sinne. Das sind keine Raubritter, sondern eigentlich Gaumenritter. Und einer von ihnen ist hier, nämlich der Spitzenwinzer dieser Region, Matthias Müller. Jetzt wundere ich mich aber ein bisschen, weil wir sind hier unter dieser Marxburg lang gefahren. Ich schaue hier rechts und links auf die Schieferhänge, aber ich sehe keine Weinberge.
Ja, Weinberge, zum Teil wirklich Fehlanzeige. Viele Weinberge sind aufgelassen, liegen brach, werden also nicht mehr bewirtschaftet. Viele der älteren Winzer haben ihren Beruf an den Nagel gehängt, weil es einfach so arbeitsaufwendig ist in den Steillagen. Und die jüngere Generation wollte es nicht mehr aufnehmen, hat es nicht mehr gelernt und somit liegen viele Hänge brach.
Und damit also nicht noch mehr Hänge brach liegen, ist ja auch der Mittelrhein inklusive des Weins zum Weltkulturerbe erkoren worden. Das heißt, Sie werden also auch unterstützt in Ihrer Arbeit.
Ja, wir freuen uns sehr darüber, dass wir ein Teil dieses Weltkulturerbes auch sind. Wir fühlen uns auch damit verbunden und wir haben ein Stück dieser Kultur hier. Weinbau gehört dazu. Ich kann mir den Mittelrhein ohne Weinbau überhaupt nicht vorstellen. Wir wären ein Stück ärmer dadurch.
Was ich ja gut finde, ist, dass er, obwohl er eigentlich ausverkauft ist, vom letzten Jahrgang noch ein Fläschchen gerettet hat und uns auch was mitgebracht hat.
Das heißt, wir lesen jetzt mal in der Flasche, die letztes Jahr gelesen wurde.
Wir gucken mal, was da gelesen wurde.
Was haben Sie denn mitgebracht?
Ich habe natürlich was ganz Typisches für unsere Lage mitgebracht. Das ist eine trockene Riesling-Spätlese aus der Einzellage Bobberdaham-Ohlenberg. Das ist das, was eigentlich den Riesling ausmacht. Ein sehr mineralreicher Wein, der von den Boden, von den Gesteinen geprägt wird. Der Untergrund hier im Rheintal ist Schiefer, Devonschiefer, und das prägt natürlich die Feinheit unserer Weine. Die Reben nehmen diese Mineralien aus dem Boden auf und geben sie an die Trauben weiter, und diese Mineralien kann man schmecken.
Also hauptsächlich Riesling wird angebaut, ja?
Ja, Riesling ist die Traditionssorte schlechthin und bei uns allemal, denn er kommt mit den kargen Verhältnissen hier sehr gut klar.
Ja, dann zum Wohl. Hm? Riesling Spätlese. Der Herr Gothe hat mir gesagt, Hakenberg, sprich doch mal die straffe Säure des Rieslings am Mittelrhein an. Und das fällt mir überhaupt nicht auf, dass das so straff ist.
Die Säure gehört zum Riesling. Aber von straff kann keine Rede sein, muss ich sagen. Wir haben heute Rieslinge, die sind schon fast moderat. Es sind keine Rieslinge mehr, wie sie vor 20 Jahren noch bei uns gewachsen sind. Dank Klimawandel, könnte man fast sagen, werden auch bei uns die Rieslinge in der Säure moderater.
Herr Hakenberg, gucken Sie mal jetzt, wo wir hier um die Ecke kommen. Da vorne, wenn mich nicht alles täuscht, fängt der Bobbader Hamm an.
Ja, hier geht's los. Direkt hinter unserem Ort Spey bis nach Boppard zieht sich der Weinberg, dieser lange Hang, 7 Kilometer entlang des Rheins. Und die erste Weinbergslagen haben wir schon erreicht hier. Wir kommen jetzt an den Ohlenberg, schauen genau drauf, wo der Wein auch wächst.
Also Ihr Berg?
Ja, kann man sagen. Ganz da vorne. Wir trinken das genau, was hier gewachsen ist. Und wenn wir ein bisschen weiterfahren, kommen wir in die nächste Einzellage. Die schließen sich lückenlos aneinander an. Dann kommen die Lage Feuerlei, die Lage Mandelstein, die sich dann bis nach Boppard hinziehen. So, jetzt haben wir den nächsten Wein im Glas. Und zwar habe ich auch einen restsüßen Riesling mitgebracht. Das gehört einfach dazu. Ein Wein aus der Einzellage Feuerlei hier. Wir schauen auch schon hin. Genau hier oben der Weinberg ist es, wo wir drauf schauen. Dort haben wir den Wein letztes Jahr geerntet.
Das probiere ich jetzt.
Also manchmal glaube ich ja schon, der Riesling zeigt wirklich sein ganzes Potenzial, wenn er etwas Restsüße drunter hat.
Also das ist ein Wein, muss ich sagen, den liebe ich ungemein. Es ist eine absolut ausselektionierte Riesling-Spätlese hier. Wir haben nur die besten Trauben hier rausgewonnen und ein Mostgewicht im letzten Jahr da von 110 Grad Öchsle gehabt und diesen Wein halt sehr lange gären lassen, was dazu führt, dass hier besonders viele Fruchtaromen ausgebildet werden. Also wir sprechen hier nicht nur von Pfirsich, Aprikose, sondern fast ein ganzer Früchtekorb. So richtig exotische Fruchtaromen kommen hier raus.
Oh, saftig. Das Schöne ist, es klebt nicht, sondern es hat trotzdem noch diese Säure unten drunter. Ne?
Ja, das macht es aus. Ja? Das ist Riesling einfach. Ja,
und der Alkohol niedrig, deutlich unter 10%. Da kann man mal ein bisschen von mehr trinken, ohne dass man gleich vom Schiff fällt.
8 Volumenprozent hat dieser Wein. Also ganz wenig. Und muss sagen, das animiert eigentlich auch zum Weitertrinken.
Ja, wir müssen aber gleich vom Schiff fallen, weil Herr Müller muss wieder in den Weinberg. Wir müssen in Boppard aussteigen. Sie hatten mir ja noch eine kleine Attraktion im Weinberg versprochen. Und das hat nichts mit Reben zu tun.
Warten Sie noch einen Moment ab. Gleich, wenn wir um die nächste Rheinschlinge kommen, da werden Sie was sehen, was Sie nicht für möglich halten.
Ich bin sehr gespannt. Herr Müller, vielen Dank.
Herr Hackenberg.
Ja?
Da drüben links vorne, da im Hang.
Unter der Burg.
Ja, sehen Sie was?
Weiße Punkte.
Die bewegen sich.
Schafe?
Ziegen.
Ziegen? Ja. Im Wein?
Im Wein? Nein, das ist kein Weinberg. Der Weinberg ist links daneben. Aber was es mit diesen Ziegen auf sich hat, das klären wir gleich da oben. Und dafür müssen wir mal zu Fuß den Berg rauf.
Na, ich bin gewaffnet. Herr Gute, müssen wir wirklich bis ganz oben zur Burg?
Ja, wir haben schon ein bisschen Angst. Ne? Schwitzen tun Sie auch schon ein bisschen.
Ja, das ist steil hier.
Aber ich kann Sie beruhigen, wir müssen nicht ganz bis rauf zur Burg Sternberg da oben. Und wenn ich jetzt richtig gelaufen bin nach der Beschreibung, dann müssten wir gleich da vorne um die Ecke kommen und dann müssten wir eigentlich Ziegen sehen.
Ja, Herr Gute, Ziegen kann ich noch nicht sehen, aber ich sehe Holger Schanz. Er ist von der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz und er betreut das Projekt Halbwilde Tierhaltung. Das heißt, das sind hier halbwilde, ganz wilde Ziegen und im Weinberg?
Das sind halbwilde Ziegen, ja. Also das heißt, sie werden halt schon betreut. Wir haben hier also etwa 60 Hektar, muss ich eben so die Dimension mal ausmalen. Das sind etwa 60 Fußballfelder groß, was alles eingezäunt ist mit Elektrozaun. Und hier leben eben diese 60 Ziegen.
Wo sind die denn? Also sind die irgendwie so scheu, die Viecher?
Ja, eine kleine Gruppe ist jetzt hier gerade um die Ecke.
Ach, da vorne, Herr Gute, schauen Sie mal da. Die Äsen, sagt man Äsen? Oder?
Äsen, ja, oder da fressen sie jetzt gerade die Eicheln. Von der
schöne
Eichel
weiße Ziege, ist das ein Bock? Kann man das sehen?
Das, da hinten rechts ist der Bock. Aha. Hinten rechts ist der Bock, der größere, der etwas massigere.
Man traut jetzt aber doch dem Mittelrhein einiges zu. Also tolle Steillagen, wunderbare Weine. Hier unten fließt der Rhein, ein herrliches Panorama. Wie kommt die Ziege hier in den Berg? Warum?
Der Weinbau hat sich hier in den 70er Jahren schon zurückgezogen, gerade jetzt hier unter diesen Burgen Sternberg und Liebenstein. Und da ist es jetzt eben so, die Fläche verbuscht zunehmend. Es kommen halt immer mehr Brombeeren auf, es stellen sich die ersten Gebüsche ein, Weißdorn, Schlehe und so weiter und die verbuschen das ganze Gelände. Das heißt, der Lebensraum von seltenen Tier- und Pflanzenarten geht halt verloren. Beispielsweise die Smaragdeidechse, die man sonst so in Italien, Spanien sieht, hat hier ihre nördlichste Verbreitung. Und es ist halt wichtig, dass das Gelände eben offen gehalten wird.
Jetzt hatte ich gedacht, Herr Hackenberg, wir kommen auch kulinarisch nicht zu kurz, aber wir erwischen, glaube ich, keine Ziege, oder?
Nee, glaube ich nicht. Und ich habe auch nicht den Eindruck, als ob hier abends immer jemand rauskommt oder morgens, ich weiß ja nicht, wann die gemolken werden, und da die Milch abzieht, damit dann Ziegenkäse draus wird.
Also gemolken wird hier diese Rasse nicht. Also wir haben die Burenziege und die Burenziege ist eine Fleischziegenrasse, die in Südafrika gezüchtet wurde. Und speziell eben für den Fleischaufbau, die gibt also keine Milch.
Da können wir ja gleich eine grillen.
Oder, ich meine, da sind wir beruhigt, wir haben ja nicht nur auf Sie gebaut, Herr Schanz, sondern auch auf Paul Lienscheid. Paul Lienscheid ist ja, was sagt man, Bio-Schäfer im Zusammenhang mit Ziegen. Ziegenpeter wie damals bei Heidi?
Also mein Spitzname ist der Geisenpaul, weil bei uns die Ziege Geis heißt hier. Aber jetzt darauf zurückzukommen, jeder Schäfer kann eigentlich Ziegen hüten, aber wir sagen dann immer scherzhaft, er ist dann ein Ziege, weil er eine große Ziegenherde hütet und die umfasst 400 bis 500 Tiere.
Das ist auch Ihre Herde, die ist so groß, also 400 Tiere, das ist eine ganze Menge. Leben die auch wild oder halbwild oder tummeln die sich auf diesem Gelände hier auf der Steillage?
Hier direkt nicht, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Hier die Halbwildhaltung, wo die Tiere jetzt immer hier in diesem Hang stehen, eingezäunt. Und unsere Herde ist mit dem Schäfer, mit Hunden unterwegs und hat insgesamt hier am Mittelrhein und am Dörsbach, Mühlbach, Lahnau und so weiter Naturschutzflächen in einer Größe von 165 Hektar zu pflegen.
Das heißt, die teilen sich hier zum Teil den Rheinsteig mit den Touristen, die mit den Stöckchen langgehen und irgendwo rechts und links sind dann die Ziegen und werden gehütet und geben entsprechend auch Milch.
Diese Ziegen ist auch die Burenziegenrassen, wie der Herr Schanz eben schon sagte, die auch hier in der Halbwildhaltung sind. Und die sind nur zur Lammfleischproduktion auch gedacht. Aber ich habe Ihnen leckere Ziegenkäse mitgebracht. weil an dem Standort, wo wir zu Hause sind, im südlichen Westerwald in Hörnberg, da stellen wir auch Ziegenkäse her. Und in meiner Brust schlagen zwei Ziegenherzen, einmal Fleischziegen, einmal Milchziegen. Und die Milchziegenherde, von dieser Milch wird dann leckerer Ziegenkäse gemacht.
Ich hatte ja gedacht, es gäbe auch Salami, ne?
Habe ich auch gedacht. Gibt es nicht auch Ziegensalami?
Es gibt auch Ziegensalami, aber die wird eher von älteren Tieren dann gemacht. Die ist auch dann gehaltvoller und geschmackvoller. Und von den jüngeren Tieren, die mit einem Alter von 5 bis 8 Monaten geschlachtet werden, die sind in der Regel für Privatleute und gehobene Gastronomie, die dann als Zicklein braten verkaufen.
Aber jetzt erstmal eine kleine Vespa. Also Fleisch und Käse von der Ziege, das ist ein wunderbarer Anblick. Fangen wir doch einfach mal mit dem Käse von der Ziege an. Herr Lienscheid, viele Leute haben ja bei Ziegenkäse so ein bisschen das Problem, schmeckt streng und hat schon einen eigenen Geschmack auch, ne?
Einen eigenen Geschmack ja, aber keinesfalls einen strengen Geschmack, weil heute durch modernere Züchtung, durch die Milchgewinnung mit Melkmaschine, mit Kühltechnik, mit Verarbeitungstechnik, das kann man nicht mehr mit früher vergleichen. Früher hat das gestimmt, war Ziegenmilch, hat einen strengen Geschmack, was heute keinesfalls mehr der Fall ist.
Das probiere ich jetzt mal mit diesem Kräuter Frischkäse.
Kräuter der Provence. Frischkäse mit Kräuter der Provence.
Das Schöne am Ziegenkäse ist, dass er auch immer sehr cremig ist, ne?
Ja, und? Aber auch, er hat auch was Trockenes, also im Sinne von, man hat bei Ziegenkäse so, zieht sich oben der Gaumen zusammen. Das ist eigentlich ganz angenehm, weil man dann auch das Aroma von den Kräutern schmeckt. Die Frage ist, hat so ein Käse vielleicht auch ein Terroir, Herr Gothe? Also schmeckt das auch durch, wo die Ziegen hier grasen? Oder jetzt auch gleich bei dem Fleisch, was wir probieren, schmeckt das durch, was für ein Futter die haben?
Ob sie jetzt einseitiges Futter irgendwo in der Massentierhaltung haben oder haben, wie hier bei der Halbwildhaltung oder bei unseren Fleischziegen, wo Kräuter und so weiter gefressen wird von den Tieren, dass dieses Fleisch besonders gut schmeckt und irgendwo die Kräuter mit auf der Zunge sich ausbreiten, das ist doch wohl klar.
Da vorne ist aber noch ein Käse, das ist ein Hartkäse jetzt?
Das ist ein halbfester Schnittkäse mit Boxhornklee. Wir machen alle Käse in verschiedenen Geschmacksrichtungen.
Bei dem halbfesten schmeckt man jetzt doch was Intensiveres. Also nicht das Strenge, aber es ist schon intensiver als Kuhkäse.
Das ist ein gereifter Käse, der halbfeste Schnittkäse. Mhm. Und der ist jetzt etwa 2 Monate alt.
Mhm. So, jetzt gehen wir mal hier zu der Fleischplatte.
Also ich hätte gesagt, die Ziegen waren auf dem Bobbader Hamm. Also ein bisschen mineralig.
Mhm. Ne? Ja, wahrscheinlich super. Eine Spätlese, ne?
Also ganz sicher.
Ne, wir kommen zu den Spätlesenziegen, nämlich hier zur Ziegensalami. So, da haben wir was, Herr Schanz?
Ja, da haben wir zum einen die Haselnuss-Salami und zum zweiten dann die Salami mit Fenchel. Also mein Favorit ist die mit dem Fenchelsamen drin.
Mhm. Oh ja, super. Also ganz so alt kann der Ziegenbock nicht gewesen sein. Das schmeckt würzig, aber kein bisschen irgendwie nach alter Ziege.
Nein, also da kommen ja teilweise auch jüngere Tiere rein. Man muss halt immer sehen, dass man das ganze Tier irgendwie verwerten kann. Also die guten Stücke werden halt für den Braten verwendet und was dann eben an gewissen Materialien noch anfällt, geht dann eben auch in die Salami rein. Das sind also nicht nur alte Tiere, die da reinkommen. Das ist auch gutes Fleisch, aber was man eben nicht als ganzes Fleisch eben verwenden kann.
So, und auf dieser Seite des Rheines sind also die Ziegen im Weinberg. Auf der anderen Seite des Rheines, da sind die Weinreben, da wird gelesen. Und weil da keine Ziegen sind, die da hochkraxeln können, kommen wir jetzt zu einer Art Winzerachterbahn. Da gehen wir jetzt hin, ne, ja, Herr Gothe?
Da fragen wir mal eine Winzerin, wie viel Mühe das den Menschen macht, einen Weinberg zu pflegen. Die Ziegen, das sieht ja alles ganz einfach aus eigentlich, ne? Aber die landen dann eben hinterher auch auf dem Teller.
Ja, wobei, die sind ja halbwild. Vielleicht können sie dann auch sich verstecken, wenn der Herr Schanz kommt. So, Herr Gothe, und das hier ist diese Stalzlage, die Sie mir versprochen haben. Ja,
das ist der Oberweseler Ölsberg.
Und das hier ist dann die Zahnradbahn, die Sie angekündigt haben.
Ja, da können Sie auch sehen, da unten sind die kleinen, auf der Stange sind die kleinen Zähnchen. Und mit diesem Gefährt tuckern wir gleich den Ölsberg hoch.
Ja, wenn ich die Schleifen hier sehe, an denen das geführt wird, so ganz steil nach oben, da wird mir schon ein bisschen schwindelig. Fahren wir die jetzt selber, oder?
Nee, das habe ich mich dann doch nicht getraut. Und da wir ja noch einiges über den Wein hier und über die Bewirtschaftung erfahren wollen, habe ich die Winzerin Frau Christiane Lambrich-Henrichs gefragt, ob sie kommt. Und da kommt sie auch.
Hallo, Frau Lambrich-Henrichs. Das heißt, Sie bringen uns hier hoch. Sie haben einen Führerschein für dieses Gefährt?
Ich habe einen Führerschein dafür, ja. Und hinten auf das kleine Wägelchen, da müssen Sie aufsteigen.
Soll ich helfen?
Nee, danke, es geht schon.
Auf geht's.
So, man hat ja ein bisschen das Gefühl, als wenn man jetzt hier auf der Achterbahn wäre, nur dass es nicht so schnell ist. Aber ein bisschen Sorge habe ich ja schon, wenn ich da vorne diese Steigung sehe.
Sie sind ja gut in dem Gerät festgemacht, da kann schon nichts passieren.
Das sagen Sie jetzt, ja? Wie viel Prozent geht's denn hier hoch, wie steil?
Das sind ungefähr 75-80%.
Und bevor es diese Bahn gab, wie wurden diese Steilhänge bewirtschaftet?
Da Da wurde alles per Hand gemacht. Es wurde mit der Butte die Trauben rausgetragen.
Mein lieber Herr, du...
So, sagen Sie mal, und das kann jetzt aber nicht hier die Bremse versagen und wir rauschen hier rückwärts runter?
Nein, da sind mehrere Sicherheiten eingerichtet.
Und hier fahren wir jetzt dann an den Trauben vorbei. Das heißt, Sie würden... Halten Sie mal kurz an, bitte. Ja, wunderbar. Das heißt, wir sind hier so die erste Station jetzt hochgekommen. Ich kann hier aus dieser Monorackbahn eigentlich die Finger ausstrecken und bin schon an den Reben dran. Das heißt, wird das hier während des Fahrens dann abgeerntet oder was wird hier gemacht?
Nein, während dem Fahren kann man nicht ernten. Dafür ist die Bahn dann doch etwas zu schnell. Man wird immer ein Stück weitergefahren, dann steigt man aus und dann liest man das Stück, bis man fertig ist. Und dann werden die Trauben auf die Monorackbahn geladen und dann nach unten gefahren in den Traubenwagen.
Ist es denn so, dass diese Steilhangrieslinge besonders spät geerntet werden?
Die Rieslinge werden im Ösberg schon besonders lang hängen gelassen, weil man hier eine besonders gute Qualität ernten kann. Es gibt eigentlich kaum ein Jahr, wo man hier keine Spätlese oder Auslese ernten kann. Es ist eine reine Südhanglage und deswegen werden die Trauben hier auch besonders reif.
Und das wurde früher alles zu Fuß gemacht?
Das wurde früher alles zu Fuß gemacht, ja.
Das heißt, Ihre Großväter und alle aus der Familie, die hatten es dann wahrscheinlich in den Knien?
Nö, man ist ja daran gewöhnt. Die Winzer hier am Steilhang haben ja ein kurzes und ein langes Bein.
Ich habe jetzt gleich einen langen Arm, weil ich fast nach hinten wegkippe. Wahnsinn.
Mein lieber Herr.
So, hier können wir nochmal anhalten, bitte.
Die Trauben sehen super aus, oder?
So, Frau Lambrich-Henrichs, da sind auch einige verfaulte Trauben. Macht das nicht irgendwas aus? Fängt das dann nicht an zu schimmeln?
Das ist keine Fäulnis, das ist eine Botrytis. Und das ist eine sehr gute Botrytis. Das ist die Botrytis, die man gerne hätte. Das ist ein Pilz. Und der sorgt dafür, dass die Bärenhaut etwas Risse kriegt und die Trauben zusammenschrunzen, damit man überhaupt noch die Öchsle erreichen kann, die man gerne hat für eine Auslese.
Das heißt, diese etwas verschrumpelten Trauben mit der Botrytis, die lassen Sie extra hängen?
Die lassen wir extra hängen. Und so kann man sehr... Ja, bis hin zu einer Bärenauslese oder Trockenbärenauslese ernten. Mit einer gesunden Traube geht das nicht. Weil irgendwann kann die Rebe keinen Zucker mehr produzieren. Und dann geht das nur noch über eine Verdunstung vom Wasser. Und dann kann man solche Bärenauslese ernten.
Aber gut, dass noch ein paar richtige Trauben auch dran sind. Die anderen sehen ja so mehr aus wie große Rosinen, ne?
Ja, so ähnlich kann man sie auch bezeichnen als Rosinen.
Na, in die Eisen gestiegen, Vollbremsung. Wie hoch sind wir denn hier? Also wie tief liegt der Rhein unten in seinem Bett von hier aus gesehen?
Schätzungsweise gut 150 Meter über dem Rhein.
Ah.
Alle Knochen entknoten?
Ja.
Das hat sich aber gelohnt, ne?
Das war aber auch schon auch ein Abenteuer, oder?
Das war ein Abenteuer. Herr Gute, ich kriege langsam auch so ein bisschen Durst jetzt. Was mit Ihnen?
Was ich eigentlich jetzt mehr habe als Durst, ist Hunger, Herr Hackenberg.
Ja, das kommt durch dieses Monorackbahnfahren, ja? Da kriegt man doch dann so ein leichtes Hüngerchen, wenn das Blut irgendwo so in den Magen schießt.
Ja, in dem Moment nicht. Ich glaube, wenn man raus ist, dann kriegt man den Hunger. Aber Sie können sich ja denken, dass ich darauf geachtet habe. Ich weiß jetzt, wo wir hingehen, und zwar in die historische Weinwirtschaft. Und ich glaube, da kriegen wir auch was zu essen.
Ist das ein guter Tipp, den der Herr Gute hier abgibt?
Das ist ein hervorragender Tipp.
Da kriegt man regionale Küche?
Da kriegt man richtig regionale Küche.
Ich bin ja mal gespannt, was das ist. Herr Gute, auf geht's. Dankeschön für diese wunderbare Fahrt. Und jetzt müssen wir irgendwie noch wieder runter, ne?
Ja, zu Fuß, Herr Hackenberg, zu Fuß.
Alles klar, dann wollen wir mal. Ich bin ja froh, dass wir jetzt hier mal sitzen, Herr Gute, nachdem Sie mich so den Steilhang runtergejagt haben.
Ne? Na, jetzt kommen Sie mal, war auch schön, oder?
Ja, aber ich meine, zu Beginn der Sendung, da haben wir ja über die spezielle Mineralik gesprochen des Rieslings, ne? Über die Schieferböden. Und hier sitzen wir jetzt auch mitten im Schiefergemäuer. Also sehr urig, dicke Mauern über uns, Balkendecken, alles etwas krumm und schief, Holzböden. Ja?
Älteste Fachwerkhaus von Oberwesel, Hackenberg. So ein 15. Jahrhundert so ungefähr.
Sehen Sie mal, da darf das ja auch alles ein bisschen krumm und schief sein, muss keine rechten Winkel haben.
Ihre künstlerische Ader geht jetzt wieder mit Ihnen durch. Können wir über das Essen sprechen?
Selbstverständlich. Ich habe nur ein Problem. Ich verstehe die Karte nicht, weil sie im Dialekt gesprochen.
Moment, jetzt. Ja. Da kann ich helfen. Moment, da steht, was hatten wir hier drauf? Grumbergklees gefüllt mit Leberwurst und Pilzsoße.
Ja, da fragen wir doch mal die Wirtin. Die ist nämlich gerade hier bei uns an den Tisch gekommen. Iris Marx. Was ist das bitte?
Also die regionale Küche, das ist eigentlich eine ganz einfache Leuteküche. Aber wenn man sie schmackhaft zubereitet, dann ist das was ganz Feines. Und Sie haben hier auf die Leberklöße geguckt, ja, auf die Kartoffelklöße mit Leberwurst gefüllt. Das sind nämlich die Klöße, die Grumbeerklöße. Das sind Kartoffelklöße mit Leberwurst gefüllt. Und wir servieren dazu eine Pilzsoße.
Eine Oberweseler Spezialität?
Nicht Oberwesel, der ganze Hunsrück macht das. Das ist also Tradition.
Was gibt es noch an regionalen Spezialitäten hier?
Himmel und Erd.
Das kommt doch aus Köln.
Das gibt es auch bei uns, wie in Köln.
Für die Nicht-Oberweseler, Hunsrücker und Kölner, Himmel und Erd, was ist es?
Das ist Kartoffelbrei mit gebratener Blutwurst. Und normalerweise wird Apfelkompott dazu serviert, aber wir machen es mit gebratenen Apfelstückchen dazu.
Hm. Und gibt es noch Spezialitäten hier aus der Region, die Sie vielleicht jetzt gerade nicht auf der Karte haben? Also wovon ist die Küche hier geprägt?
Also von der Landschaft ist sie natürlich geprägt, natürlich auch von den Durchreisenden, die da waren. Wir hatten ja immer hier Handel und Wandel am Rhein. Aber man hat sich natürlich auf die Produkte, hat man zurückgegriffen, die halt eben vor Ort da waren. Und vor allen Dingen natürlich auch Wein und alle Variationen, die man auch mit Wein machen kann zum Beispiel ein Winzer-Ragout, wo natürlich ordentlich Rotwein drankommt. Wir haben natürlich auch gute Spätburgunder hier. Wir haben auch Weinsuppen. Wir haben gekochtes Rindfleisch. Das haben wir bestimmt aus Frankreich mit rübergebracht. Also es ist alles möglich.
Was trinken wir dazu?
Also ich würde Ihnen empfehlen dazu, einen Überrheiner zu trinken.
Was ist ein Überrheiner? Ich kenne ein Überbein. Was ist ein Überrheiner?
Also die Oberweseler sagen zum Beispiel über die Weinberge, die an der anderen Flussseite wachsen. Das ist der, der über dem Rhein gewachsen ist. Und da wächst er und der hat eine wunderbare Südlage. Ein herrlicher Wein vom Weingut Fetz.
Das heißt, wir werden einen Riesling dazu nehmen, ne?
Aber selbstverständlich, ja? Herr Hakenberg. Wir sind hier im Riesling-Kulturerbe. Da wollen Sie dann irgendwie Cabernet Sauvignon trinken oder was?
Nee, ich wollte auch kein Bier bestellen.
Na, immerhin.
Ja, also, Frau Marx, erstmal vielen Dank für die Tipps und dann nehmen wir einfach mal alles, was Sie uns jetzt hier erzählt haben, und zwar genau in der Reihenfolge.
Ich staune, das hätte ich jetzt nicht besser sagen können, Herr Hagenberg.
Guten Appetit.
Uff. Ja, mächtig, ne?
Nach dem Törtchen von Blutwurst, Apfel- und Kartoffelpüree, jetzt noch diese Kartoffelklöße,
oh, das
mit
ist mächtig
gefüllt und dazu auch noch diese wirklich, ich sag's ja nicht oft, aber üppig, buttrige, sahnige.
Dass Sie mal vor einer Buttersahnesoße kapitulieren, das ist selten. Lecker ist es.
Ja, es ist regionale, deftige, gute Küche ohne Wenn und Aber.
Ich weiß allerdings nicht, ob ich den Nachtisch noch schaffe. Das war ganz und gar alles rund ums Essen und Trinken heute aus der Weinregion Mittelrhein. Alle Infos zur Sendung gibt's auf der ganz und gar Seite im Netz unter wdr5.de. Da erfahren Sie auch, wie Sie uns als kostenfreien Podcast zum nochmal hören abonnieren können. Hier geht's weiter mit der Bärenbude. Wir hören uns nächsten Samstag wieder und bleiben bis dahin
Helmut Grote
und Thomas Hakenberg. Machen Sie es gut und lecker.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.